Hallo und herzlich willkommen. Stell dir für einen Moment mal eine wirklich radikale Frage vor. Was, wenn das, was du so für Kunst hältst, also du weißt schon, die Gemälde im Museum, die Skulpturen im Park, was, wenn das nur ein kleiner Teil der ganzen Geschichte ist? Was, wenn das eigentliche, das wichtigste Kunstwerk genau jetzt hier ist? Und zwar du selbst. Das ist jetzt keine esoterische Spielerei, sondern der Kern einer Idee, in die wir uns heute richtig reingraben wollen. Jeder Mensch ist Kunst. Und die Quellen dazu, die sind wirklich spannend. Wir haben da ein langes, sehr offenes Interview mit dem Künstler Jack Joplin, dann theoretische Texte und sogar Konzepte für Ausstellungen und ja, Guerilla-Aktionen. Und alles kreist eigentlich um diesen einen Gedanken. Unsere Mission heute ist also, diese Idee mal so richtig auseinanderzunehmen. Wo kommt sie her? Was bedeutet sie ganz genau? Und was hätte das für Konsequenzen, wenn wir das ernst nehmen würden? Für uns selbst, aber auch für die Gesellschaft. Für den Kunstmarkt. Okay, fangen wir mal ganz am Anfang an. Wo hat das seinen Ursprung?
Also ich glaube, um zu verstehen, wo Joplin ansetzt, müssen wir eigentlich einen Schritt zurückgehen.
Okay.
Zu einem ganz großen Namen der deutschen Nachkriegskunst, Joseph Beuys. Ohne ihn ist die ganze Idee gar nicht denkbar. Da gibt es eine Schlüsselszene, ich glaube 1983 war das, in einer Live-Sendung im ORF. Beuys wird was aus dem Publikum gefragt und seine Antwort ist quasi der Zündfunke für alles. Er sagt ganz direkt: Ich selbst bin in diesem Augenblick das Kunstwerk. Das heißt, es soll doch dahin kommen, dass der Mensch selbst das Kunstwerk wird.
Okay, das ist schon mal eine Ansage. Aber er sagt, es soll dahin kommen. Das klingt nach einem Ziel, einer Aufgabe, nicht nach einem Zustand, der schon da ist.
Genau das ist der springende Punkt. Für Beuys war das Teil seines berühmten erweiterten Kunstbegriffs. Er wollte weg von dieser Vorstellung, dass Kunst nur ein Objekt ist, das man an die Wand hängt.
Richtig.
Für ihn war alles potenziell Kunst. Ein Gedanke, eine Diskussion, eine politische Handlung. Er hat dafür den Begriff der sozialen Plastik geprägt.
Soziale Plastik.
Er sah die ganze Gesellschaft quasi als eine riesige Skulptur, an der jeder Mensch mit seinem kreativen Handeln mitformt.
Mhm.
Und parallel dazu gibt es die private Plastik. Das ist die innere Arbeit, also die Formung der eigenen Gedanken und Gefühle. Aber, wie du richtig sagst, bei Beuys ist das ein Prozess, ein Auftrag. Der Mensch wird zum Künstler, indem er handelt.
Und genau da kommt jetzt Jack Joplin mit seiner Joplin Factory rein und dreht die Schraube entscheidend weiter. Das hat mich im Interview wirklich fasziniert. Er sagt im Grunde, Beuys war wichtig, aber er war nicht radikal genug.
Ja.
Bei Beuys muss der Mensch etwas tun, um Kunst zu sein. Bei Joplin ist es genau umgekehrt. Der Mensch an sich ist bereits Kunst. Einfach, weil er existiert. Ohne Vorbedingungen, ohne etwas leisten, schaffen oder beweisen zu müssen.
Exakt. Und diese Verschiebung, die hat massive Folgen, vor allem für das Verständnis der privaten Plastik. Was hier so faszinierend ist, Joplin interpretiert sie komplett neu. Der künstlerische Akt ist nicht mehr, ein externes Werk zu erschaffen.
Sondern?
Er liegt im reinen Erkennen des Menschen als Kunst. In dem Moment, in dem du einen anderen Menschen oder dich selbst als Kunstwerk wahrnimmst, in dem Moment formst du deinen eigenen Geist.
Okay.
Du überwindest Vorurteile, Kategorien, Bewertungen. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie einen Bildhauer, der nicht mit Ton arbeitet, sondern mit seinen eigenen Denkmustern.
Ah, interessant.
Jedes Mal, wenn du jemanden nicht in eine Schublade steckst, sondern als einzigartiges Kunstwerk siehst, meißelst du quasi an deiner eigenen inneren Skulptur.
Okay, mein Gehirn hat gerade einen kleinen Knoten. Das heißt also, der Betrachter wird zum Künstler, indem er das Kunstwerk im Gegenüber erkennt.
Ja.
Und das Gegenüber ist gleichzeitig Werk und Subjekt. Das ist eine ziemliche Endlosschleife. Aber es klingt doch wahnsinnig abstrakt. Wie soll man denn da hinkommen? Man kann sich ja nicht einfach vornehmen, so, ab jetzt sehe ich jeden als Kunst.
Das ist die entscheidende praktische Frage. Und Joplin gibt in den Quellen eine, ich finde, verblüffende Antwort. Der Spiegel. Er ist für ihn das zentrale Werkzeug.
Ja, da bin ich im Interview drüber gestolpert. Er sagt diesen seltsamen Satz, für mich schreien Spiegel. Ehrlich gesagt, das klingt für mich erstmal nach so einer leeren Künstlerphrase. Überzeugt mich mal, dass da mehr dahinter steckt.
Ich verstehe die Skepsis total. Aber das Bild ist, glaube ich, sehr bewusst gewählt. Der Schrei soll einen aus dieser alltäglichen, dieser unbewussten Selbstwahrnehmung rausreißen.
Mhm.
Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du ja meistens nicht dich. Du checkst, ob die Haare sitzen, ob du müde aussiehst. Du bewertest.
Stimmt.
Der Spiegel, so wie Joplin ihn meint, soll diese Bewertung durchbrechen. Er konfrontiert dich direkt mit der These. Dieser Mensch da ist Kunst. Keine Ausreden, keine Ablenkung. Der Spiegel schreit dich quasi an, diese Realität anzuerkennen.
Okay.
Er ist die Brücke, um zu verstehen, dass mit jeder wirklich jeder gemeint ist. Auch du.
Okay, die Idee eines konfrontativen Spiegels gefällt mir schon besser. Aber er macht ja dann noch eine Unterscheidung, die ich interessant fand, zwischen Fortgeschrittenen, denen ein normaler Spiegel reicht, und Laien. Für die schlägt er eine Art, ich sag mal, künstlerische Stützräder vor.
Genau. Er erkennt an, dass dieser Gedankensprung für viele schwer ist. Deshalb schlägt er Hilfsmittel vor. Zum Beispiel trübe Spiegel, die dein Spiegelbild verfremden. Es sieht dann fast aus wie ein unscharfes Gemälde von Gerhard Richter.
Ah, okay.
Das bricht die Gewohnheit des Sehens und schafft so eine ästhetische Distanz. Das macht es leichter, sich als Kunst zu erkennen.
Und dann kommt diese technische Variante, diese digitalen Deep Art Spiegel. Die Idee finde ich technisch faszinierend, aber macht sie die Sache nicht auch ein bisschen billig? Ich meine, wenn ich einen Algorithmus brauche, um mich als Kunst zu sehen, schwächt das nicht die ursprüngliche, die radikale Idee, dass ich es einfach bin?
Ein absolut valider Einwand. Und Joplin deutet das im Interview sogar selbst an. Die Idee ist ja, dass dieser digitale Spiegel dein Spiegelbild in Echtzeit im Stil berühmter Maler wie Francis Bacon oder Lucian Freud darstellt.
Wow.
Er nennt das eine digitale Retrobrücke. Du siehst dich selbst, wie dich ein großer Künstler gesehen hätte. Das soll den Sprung erleichtern. Aber du hast recht, es ist eine Krücke. Und Joplin selbst scheint kein riesiger Fan davon zu sein. Es ist eine Option, ein Angebot. Aber sein eigener Ansatz ist viel direkter, viel körperlicher.
Absolut. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Von dieser cleanen, digitalen Ebene springt er zu dem Satz, bei uns gibt es Fleisch. Und damit sind wir beim Konzept, Fleisch ist Kunst. Puh. Das klingt erstmal schockierend und ehrlich gesagt auch ein bisschen abstoßend.
Und genau das soll es auch. Es geht um eine ganz bewusste Konfrontation. Die Philosophie dahinter fasst einen Satz in den Quellen perfekt zusammen. Die Gegenwart des toten Fleisches macht die Gegenwart des lebendigen Fleisches bewusst.
Okay.
In seinen Aktionen, wie der sogenannten Salmon Art, arbeitet er mit totem, verwesendem Lachs. Er schafft daraus Bilder und Installationen.
Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Ich stehe in einer Galerie, umgeben von verwesendem Lachs. Das ist ja ein Angriff auf alle Sinne, vor allem den Geruch. Geht es dann nur um den Schock oder steckt da eine tiefere Ebene drin, die man erst aushalten muss, um sie zu verstehen?
Es ist beides. Der Schock ist das Werkzeug, nicht das Ziel. In unserer Kultur verdrängen wir ja Verfall und Tod. Wir sehen Fleisch nur noch abgepackt in der Supermarkttheke.
Ja, total.
Joplin zwingt uns, hinzusehen und hinzuriechen. Und in dem Moment, in dem du diesem toten, diesem vergänglichen Fleisch gegenüberstehst, soll dir die Kostbarkeit und die Einzigartigkeit deines eigenen, lebendigen Fleisches bewusst werden.
Ah, verstehe.
Das tote Fleisch an der Wand ist nur der brutale physische Verweis auf das eigentliche Kunstwerk im Raum, auf dich. Es ist eine radikale Methode, um die Abstraktion der Idee zu durchbrechen und sie körperlich spürbar zu machen.
Okay.
Du sollst die Idee nicht nur denken, du sollst sie mit jeder Faser deines Körpers fühlen.
Krass. Also pure Körperlichkeit als Provokation. Aber er treibt diesen Gedanken ja noch weiter, wenn er das System dahinter analysiert. Diese Vision vom Kunstmarkt, die er entwirft, ehrlich gesagt, die hat mich beim Lesen am meisten schockiert.
Verständlich. Das ist der düsterste und ja, zynischste Teil des Interviews.
Moment mal, das musst du genauer erklären. Er meint also nicht metaphorisch, sondern wortwörtlich, dass ein Mensch als Kunstobjekt gekauft und verkauft werden könnte?
Genau.
Dass sich reiche Sammler andere Menschen halten, wie ein Gemälde. Nicht nur arme Leute, sondern auch Sänger, Wissenschaftler, sogar andere Banker. Das ist ja an Zynismus kaum zu überbieten. Ist das reine Provokation oder sieht er das als reale Gefahr?
Es ist beides. Es ist Provokation, die auf eine reale Gefahr hinweist. Und es ist wichtig zu verstehen, das ist keine Utopie, die er sich wünscht. Er selbst nennt den Kunstbetrieb abstoßend.
Okay.
Seine Vision ist eine bitterböse, zynische Extrapolation der Mechanismen, die er heute schon beobachtet.
Er denkt das System nur zu Ende.
Er denkt es konsequent und gnadenlos zu Ende. und deckt damit die fundamentale Absurdität eines Marktes auf, der alles zu einer Ware machen muss, um Profit zu generieren.
Die Details, die er beschreiben, machen es so beklemmend. Er spricht von Vermittlerprovisionen für Galerien, von Verträgen, die die Verpflegung und Unterbringung des menschlichen Kunstwerks regeln. Und das Schlimmste: Der Besitzer könnte vertraglich sogar Einfluss auf die Biografie des Menschen nehmen, um dessen Wert zu steigern.
Mhm.
Das ist ja eine moderne Form der Sklaverei unter dem Deckmantel der Kunst.
Absolut. Und das wirft die entscheidende Frage auf, die unter dem Ganzen liegt. Was passiert, wenn eine potenziell befreiende, eine humanistische Idee wie »Jeder Mensch ist Kunst« auf eine rein kapitalistische Verwertungslogik trifft?
Sie wird pervertiert.
Joblins Vision zeigt genau das, wie diese Idee in ihr exaktes Gegenteil verkehrt werden kann. Statt zu Befreiung und Anerkennung führt sie zur totalen Objektivierung.
Zu einer neuen Form der Knechtschaft.
Genau. Es ist eine unglaublich scharfe Kritik an diesem Kunst-Gleich-Kapital-System, das den Wert eines Werkes nur noch in seinem Preis misst.
Das ist eine harte, aber wichtige Warnung. Aber die Joplin Factory belässt es ja nicht bei Theorie und düsteren Zukunftsvisionen. Sie wird auch praktisch aktiv. In den Quellen werden ja konkrete Pläne für Guerilla-Aktionen auf der Kunstausstellung Documenta in Kassel beschrieben.
Ja.
Sie wollen also nicht nur reden, sie wollen die Idee auf die Straße bringen.
Genau, das ist die Konsequenz aus allem. Die Aktionen sind der Versuch, einen Gegenentwurf zu diesem zynischen Marktmodell zu leben. Sie planen in der Stadt, Spiegel zu verteilen, Bücher zur Theorie zu verschenken oder Abbildungen ihrer Salmenart an Hauswände zu kleben.
Okay.
Das Ziel ist es, die Kunst aus den heiligen Hallen der Museen zu befreien.
Die Kunst findet dann also nicht mehr im offiziellen Ausstellungsraum statt, sondern in der Fußgängerzone, an der Bushaltestelle, im Supermarkt.
Exakt. Die Besucher der Documenta sollen sich selbst als Kunst erfahren, aber eben außerhalb der Orte, die ihnen sagen, hier ist Kunst, schau sie dir an. Die Idee soll zu einer direkten, partizipativen Erfahrung für jeden werden, der zufällig über einen Spiegel stolpert oder ein Lachsbild an einer Wand sieht.
Mhm.
Es ist der praktische Versuch, den erweiterten Kunstbegriff von Beuys im öffentlichen Raum wirklich zu leben und nicht nur darüber zu theoretisieren. Die soziale Plastik wird hier ganz konkret.
Okay, wenn wir das jetzt mal alles zusammennehmen, dann haben wir eine ziemliche Reise hinter uns.
Das kann man so sagen.
Wir haben den Bogen geschlagen von Joseph Beuys theoretischem Impuls, dass der Mensch zum Kunstwerk werden soll, hin zu Jack Joblins radikaler Umsetzung, dass der Mensch gar nicht anders kann, als Kunst zu sein.
Mhm.
Das ist ein Weg von einer fast schon idealistischen Utopie der Gesellschaftsgestaltung hin zu direkter körperlicher Konfrontation mit Spiegeln, mit totem Fleisch und am Ende mit einer beißenden Kritik am Kunstmarkt. So, was bedeutet das jetzt alles? Für mich ist der Kern der ganzen Sache die Einladung, unsere Definition von Kunst, aber vor allem von Wert, völlig neu zu überdenken.
Absolut.
Einen fundamentalen Respekt voreinander. Es ist eigentlich ein zutiefst humanistisches Menschenbild, ohne jede Form von Ausgrenzung.
Genau. Und die provokanteste, die letzte Schlussfolgerung aus den Quellen, die haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Die These wird am Ende noch weiter zugespitzt. Sie lautet nicht mehr nur, dass jeder Mensch Kunst ist, sie lautet, der Mensch kann nicht nicht Kunst sein.
Wow.
Es ist also keine Option, es ist ein unvermeidbarer Zustand. Es ist unmöglich, keine Kunst zu sein. Und das führt zu einer letzten Frage, die wir dir mitgeben wollen.
Genau. Was bedeutet diese Erkenntnis für dich ganz persönlich, wenn du morgen früh aufwachst und mit dieser Gewissheit in den Tag gehst? Du bist unvermeidlich, unentrinnbar und bedingungslos ein Kunstwerk. Was ändert das an deinem Tag, an deiner Haltung zu dir selbst und an deiner Begegnung mit den anderen Kunstwerken, denen du heute begegnen wirst?